Wir haben in den vergangenen zwei Einheiten haben wir angeschaut, durchstarten. Starten den Hybridmotor, dann durchstarten, bleib in Kontakt, gib Vollgas. Und ungefähr fast die Hälfte von diesem Heft ist nur über Handbremsen. Oder eigentlich, nach diesen zwei letzten Einheiten, könnte man an und für sich sagen, jetzt ist im Prinzip gesagt, was unbedingt gesagt werden muss. Jetzt sind wir bereit zum Durchstarten. In Tat und Wahrheit ist es aber so, dass es viele Christen gibt, die Vollgas geben und den Eindruck haben, sie fahren mit angezogener Handbremse. Das ist ein unschönes Gefühl. Macht viel Lärm, bewirkt wenig, ist sehr mühsam. Ich habe heute Morgen, als wir angebetet haben, habe ich so ein Bild gesehen, wo mir der Herr so eine Schnur gezeigt hat. In dieser Schnur hat es einen Knopf gehabt. Und der Herr hat mir dann gezeigt, ich werde ein paar von diesen Menschen, die heute Morgen da sind, das eine Ende zeigen, wo sie daran ziehen können, damit sich der Knoten löst. Das ist auch mein Gebet am heutigen Morgen, dass wirklich Knoten sich lösen und damit ihr befreit einfach könnt Vollgas geben. Du das nach kurzem Gebet aussprechen. Ja, Vater im Himmel, das tun wir jetzt aussprechen über uns, dass Knoten sich lösen, dass wir in die Freiheit hineinkommen und wir vertrauen dir, Herr Jesus Christus, als der gute Hirt, als der Seelsorger, dass du uns den einen Punkt wirst zeigen, wo wir daran ziehen können und dann wird es sich lösen. Amen. Löse deine Handbremse. Ich habe euch ja gesagt, dass ich 4 Handbremsen vorbereitet habe und ich werde über eine reden. Ich habe mich jetzt aber entschlossen, ich werde über alle 4 reden. Wir haben das Mittagessen 6 ein bisschen hinterher verschoben. Nein, ist ein Witz. Ich mache ein bisschen schneller und dort, wo ihr gesehen habt, dort sollte ich noch genauer reingehen, könnt ihr ja dann selber nachlesen. Wir fangen an bei der ersten Handbremse. Also, ich muss vielleicht noch sagen, oder, was ist eine Handbremse? Also, wie ihr sie im Film gesehen habt. Eine Handbremse bremst. Und eine Handbremse muss der Fahrer lösen. Oder, da nützt es nichts, wenn der Fahrer am TCS anruft und sagt, ich habe ein Problem, bitte schleppen Sie mich ab. Da kann der TCS noch lang kommen, kann irgendein Abschleppseil anmachen und probieren abzuschleppen, oder? Da passiert nicht viel mehr. Und genauso ist es bei uns im Glauben, wenn wir eine Handbremse angezogen haben, können wir schon in die Seelsorge gehen und sagen, bitte löse mein Problem. Aber das Problem kann man für dich nicht lösen. Das kannst nur du lösen. Und ich weiss, von was ich rede. Ich habe ja gesagt, ich habe mega viel Knörz gehabt als junger Christ. Ich habe so grosse Knörz gehabt, dass ich eigentlich überzeugt bin, ich habe einen Dämon. Ich muss irgendwie dämonisch belastet sein. Und da war ich so ein ganz junger Christ gewesen, bin so eben an die Evangelisation, die ich euch erzählt habe. Und dann war es auch wieder Evangelisation gewesen, bin ich auch wieder gegangen. Und dort war der Reinhard Bonke gewesen, das ist so ein ganz bekannter Evangelist in Afrika. Ist jetzt inzwischen schon älter geworden. Und der hat, das ist natürlich irgendwie 20 Jahre oder 30 Jahre her schon fast, der hat dann geredet, es hat nicht so viele Leute gehabt, und er hat einfach gesagt, jetzt die, die für sich gebetet haben, in Anspruch nehmen, sollen führen kommen. Bin ich führen gegangen. Er hat auch viele Kranke gehabt und so. Und nachher bin ich dran gekommen und hat mich angeschaut und gesagt, ja, für was darf ich für dich beten? Habe ich gesagt, ich glaube, ich habe einen Dämon. Und dann hat er gesagt, ja, bin ich dann drauf, das komme? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe einfach Schwierigkeiten zu glauben und ich habe so Mühe überhaupt können, ja, wie ein Christ leben und so. Und dann schaut er mich an und sagt, ich glaube, du brauchst einfach eine Gemeinde. In allem Ernst. Und dann hat er einmal einen Gemeindeleiter gerufen, der gesagt, du kannst schon mal da hinkommen, kannst du den jungen Mann nehmen. Und dann hat er mich eingeladen und ja. Oder manchmal haben wir das Gefühl, das ist eine Handbremse oder irgendjemand sollte die lösen. Und in Wirklichkeit sind wir eigentlich dran? Oder in Wirklichkeit können wir sie einfach lösen. Also, Unversöhnlichkeit, was für ein deutsches Wort. Boah. Auf Englisch ist das viel einfacher. Da gibt es Unforgiveness, das wäre auf Deutsch Unvergebung. Weil von was ich rede, ist von Unvergebung. Das deutsche Wort gibt es leider nicht. Im Englischen gibt es Unforgiveness und ich finde, das tut sehr gut zum Ausdruck bringen, was ich eigentlich meine, oder? Weil Unversöhnlichkeit beinhaltet auch noch anders. Ich meine Unvergebung. Also wenn man jemand anderem nicht vergibt. Jetzt da haben wir aus Römer 12, Vers 19 bis 21, haben wir ganz einen feinfühligen seelsorgerlichen Rat. Es klingt zwar ein bisschen alttestamentlich. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Hast du das als Christ schon mal gehört? Meistens gehörst du nicht zornig werden, oder? Aber gebt Raum dem Zorn. Es ist ehrlich gesagt auch nicht unbedingt nur dein Zorn gemeint. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Hey, Gott will vergelten. Gott will rächen. Oh, was ist denn das für ein Gott? Sind wir jetzt zurück im Alten Testament? Nein. Wenn nun deinem Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also, wir sollen am Zorn Raum geben und wir sollen der Rache Gott überlassen. Der Bonhoeffer hat einmal gesagt, in Sachen Vergebung gehen die Christen viel zu schnell in eine neutestamentliche Sache hinein. Ich zeige euch, was er wahrscheinlich damit gemeint hat. Ich habe es auf andere Art herausgefunden. Wir haben hier den sogenannten Fluchpsalm von David. Tönt nicht so schön, oder? Ich muss ihn aber noch dazu erklären, oder? Also, gut, ja, gehen wir nochmal zurück, sonst könnt ihr es schon verlesen, oder? Also, der David ist wirklich total auf der Seite von Israel gewesen, total auf der Seite vom König Saul gewesen. Im Alten Testament ist das. Er hat den Goliath besiegt, er hat Israel einen mega Sieger ermöglicht und zum Dank hat der Saul ihn will umbringen, weil er neidisch geworden ist. Jetzt ist also der David in seinem Haus, er hat Michal inzwischen zur Frau bekommen, er hat nichts Böses gedacht, da tut der Saul seine Männer ums Haus umstellen mit dem Auftrag Kill David. Tötet den David. Und in dieser Situation hat der David das gebetet. Also ich nehme jetzt mal an, dass er es später aufgeschrieben hat. Töte sie nicht, damit mein Volk es nicht vergesse. Lass sie umherirren durch deine Macht. Und stürze sie nieder, Herr, unser Schild. Sünde ihres Mundes ist das Wort ihrer Lippen. So lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut und wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Vertilge im Zorn, vertilge, dass sie nicht mehr sind. Wow. Vertilge, dass sie nicht mehr sind. Also, oder, das sagt er, töte sie nicht, und das sagt er, vertilge. Also, bring sie langsam um. Ist sein Gebet. Oder so, ganz langsam. Also, David hat richtig Luft rausgelassen. Und er hat Gott gesagt, bring sie um. Aber langsam. In dem Moment hätte ich nicht in der Nähe von David sein. Jetzt, der David hat Gelegenheit gehabt, den Saul umzubringen. Ein bisschen später. Was hat er gemacht? Sie sind in der Höhle gewesen, haben sich in die Höhle zurückgekrochen. Der Saul hat den David umzingelt gehabt. Und dann hat er müssen, man nimmt an, aufs WC gehen. Und das hat man damals, wir hatten nicht so bequeme Sachen gehabt und so. Da ist mal in eine Höhle gegangen als König, oder? Und der David war ganz hinten in der Höhle gewesen, und wo es angefangen hat zu stinken, hat er gesagt, was ist denn da los? Und dann sind sie vorne gekrochen und er hat gesagt, nein, ist das möglich? Das auch. Und dann hat der Mann vom David gesagt, jetzt! Das ist ein bisschen weiter oben auch noch. Jetzt ist der Tag des Herrn. Gott hat deinen Feind in deine Hand gegeben. Jetzt killen. Oder wenn jemand auf die Schweiz geht, ist das wahrscheinlich recht einfach, dann ist er anders konzentriert, oder? Aber der David hat gesagt, und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Was hat er denn gesagt? Was ist sein Grund? Das sei ferne von dem vor dem Herrn. Entschuldigung, das sei vor dem Herrn. Das ist ja, ich bin auch ein Alter, oder? Das ist nicht Luther, aber Elbefelder. Das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, den Gesalbten des Herrn, tun sollte. Meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Er hat gesagt, nein. Der Saul ist gesalbt worden zum König. Ich tue ihn ganz sicher nicht umbringen. Und als der Saul wirklich gestorben ist, im Kampf, hat der David um den Saul und um den Jonathan gepriegt. Und hat einen Psalm geschrieben zu ihrer Ehre. Jetzt muss man sich fragen, wie ist das möglich? Zuerst ruft der David total aus vor Gott. Bring sie um! Und nachher sagt er, nein. Was ist passiert? Stellt euch einen Dampfkochtopf vor. Oder einfach einen normalen Kochtopf. Das ist noch gäbig. Einfach eine Pfanne. He? Okay. Das wird immer simpler, ihr merkt es. Einfach eine Pfanne, oder? Eine Pfanne mit Wasser. Okay. Jetzt hat dir jemand etwas zu leid da. Du fährst einfach kochen. Das ist normal. Okay, jetzt fällt es an zu kochen. Und jetzt denkst du, ja, als Christ muss ich natürlich vergeben. Oder du sagst du, ja Herr, du weißt, was die Person mir gemacht hat, aber ich vergib der Person. Und du denkst, ja, Mann, der Scheisskerl. Aber das sagst du natürlich nicht Gott, oder? Gott sagst, ich weiss, du hast ihn lieb, ich habe ihn auch lieb. Und dann, wenn du so betest, tust du einen Pfannendeckel auf die Pfanne. Oder dann brodelt es. Musst du mal probieren daheim. Also anstellen oder abhalten. Und das wird immer stärker. Ich sage euch, das Dampfmaschinenprinzip funktioniert. Und irgendwann macht es wasch. Und dann gibt es Horror. Und wisst ihr, meistens macht es wasch im allerdümmsten Moment. Da kommt irgendjemand zu dir, weil irgendetwas hat nichts gemacht. Und du sagst, was? Und die Person sagt, meine Güte, was ist denn da passiert? Hat keine Ahnung, was mit dir eigentlich abgeht. Es wird langsam warm. Der Dampfkochtopf fällt dafür wirken. Jetzt, der David hat Folgendes gemacht. Der David hat den Deckel weggenommen vor Gott. Und er hat gewusst, Gott weiss sowieso alles. Weißt du, wenn du verrückt bist auf jemanden, wenn du jemandem den Tod wünschst, das weiss Gott. Und Glauben bedeutet immer auch Aufrichtigkeit. Der Gurt der Wahrheit nach Epheser 6 ist auch der Gurt der Aufrichtigkeit. Das ist ein Grundpfeiler von unserem Glauben. Und Aufrichtigkeit bedeutet, du bringst das alles vor Gott. Und du sagst, was du denkst. Du sagst, ja Gott, ich wünsche dem gemeinen Sich den Tod. Das ist die Wahrheit. Dann lass du das alles raus. Weißt du, das muss raus. Jesus ist nicht nur für die sündigen Taten gestorben, er ist auch für die sündigen Gedanken gestorben. Und wenn er für die sündigen Gedanken gestorben ist, ist er ganz sicher auch für die sündigen Emotionen gestorben. Jetzt lässt du das also alles raus. Und wenn das draus ist, ist die Pfanne leer. Und jetzt kannst du die Liebe Gottes hineinlassen. Kommt die Liebe Gottes hinein. Und das hat ganz offensichtlich der David praktiziert. Und dann hat er gesagt, also dass er den Zorn rausgelassen bei Gott. Und dann hat er gesagt, nein, den Saul töte ich nicht. Und er hat den Saul wirklich lieb gehabt. Das Gleiche ist nachher mit dem Sohn Absalom passiert. Der Absalom hat gegen den David revoltiert. Und der David betet im Psalm 3, Herr, schlag ihm die Fresse ein. Ist aus dem Kontext heraus geschrieben worden. Aber wie handelt nachher der David? Er sagt, tötet mir nicht meinen Sohn Absalom, wenn ihr in den Kampf geht gegen seine Revolte. Bitte verschonet mir den Sohn Absalom. Und seine General, die gegen den Revoluzzer kämpften, die haben gefunden, der spinnt ja, oder? Haben den Sohn Absalom getötet und der David hat um ihn geprägt, hat sich fast nicht mehr einklinken können. Ich mache dir Mut, gib deine Emotionen Gott ab. Jetzt brauche ich ein Versuchskaninchen. Ah, ja, wunderbar. Er denkt, es gäbe wahrscheinlich in zwei Leibel oder so, oder vielleicht gibt es inzwischen mehr. Ja, wir werden es sehen. Also, bis jetzt habt ihr alle immer gedacht, oder, was ich da gezeigt habe, oder? Das zwischen Gott und mir, oder, das ist Liebe, oder? Also, wie kann Gott zornig sein, oder? Wie kann Gott zornig sein? Also, jetzt habe ich, also, ich bin der da, oder? Ich bin der, oder? Lächeln. Und wie heisst du schon wieder?
Simon.
Simon. Und der Simon ist da. Jetzt, Simon, jetzt musst du mal dort den Baum anschauen. Okay. Jetzt habe ich am Simon, das ist gemein gewesen, gell? Hey, völlig fies, oder? Jetzt habe ich am Simon völlig fies, einfach eins gejagt, oh. Ich bin natürlich gemein, also ich sage, jetzt. Oder ich habe mit Gott eine gute Beziehung, oder? Alles in Ordnung, aber der Simon, oder? Dem tätscht immer eins, oder? Jetzt, was meint ihr, was denkt Gott über mich? Denkt er, ja, der liebt Markus. Der meint es nicht so böse. Oder wie die Hundebesitzer, er beißt nicht. Ich will vorschlagen, Gott ist gar nicht einverstanden. Und jetzt kann der Simon Folgendes machen. Jetzt kann der Simon nämlich zu Gott beten, das Mikrofon. Und was betest
du? Dritten Salber.
Hau ihm eins in die Fresse, Gott! Oder statt, dass er es selber tun würde. Verstehst du? Das ist ein Unterschied. Wenn du mir nämlich eins würdest ginken, dann würdest du... Oh, Manometer! Oh, jetzt aber... ein anderer Fall, Freiwillige, bitte. Okay. Jetzt, wenn er mir auch eins schlägt, schlage ich ihm wieder eins zurück. Und
ich höre jetzt auf damit.
Und so geht es immer weiter. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Rache, 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 Rache. Und am Schluss kommen die Panzer. So tun wir rächen. Gott aber Recht in Gerechtigkeit. Also wenn du eben die Rache nicht selber machst, sondern das Gott überlässt, dann habe ich ein Problem. Weil in der Bibel steht, fürchterlich ist es, in die Hände Gottes zu fallen. Das ist schrecklich. Weißt du, Gott kann den anderen streichen, oder? Als nur, oder? Der hat noch andere Mittel. Danke vielmals. Ein Applaus. Ja, gut, also... Ich habe das mal erlebt, ich als ganz junger Christ, habe ich wirklich auf gut Deutsch einen Scheissdreck gemacht. Das müssen wir vielleicht nicht so übersetzen. Ich bin mit einem Auto, bin ich parkiert, ich habe noch so Jugendliche hinten drin gehabt, und beim Parkieren habe ich einen anderen Wagen gestreift. Und ich dachte, Scheiße. Und habe einfach gesagt, das war ein bisschen näher. Und die hinten, hat gesagt, hey Markus, du hast den gestreift. Und ich, nein, sicher nicht. Dann sind wir nachher dort in die Wirtschaft gegangen, haben etwas getrunken, sind rausgegangen, ich habe das andere Auto nur noch schnell angeschaut, habe gesagt, okay, ja, aber bin einfach eingestiegen und abgefahren. Und dann hat mein Gewissen gesagt, Markus, das ist nicht gut gewesen. Ich kann euch sagen, eine Woche später habe ich das Auto zu Schrott gefahren, auf Glatteis. Ich wollte in den Gottesdienst gehen, die Oberwitz, oder? Ich wollte in den Gottesdienst gehen und bin auf Glatteis gekommen. Weißt du, wirklich so Glatteis, wo du mal siehst, dass es Eis hat. Und der ganze Karre ist mir verreist. Es war total schade gewesen. Und ich bin aus dem Karren ausgestiegen und ich habe genau gewusst, was passiert ist. Genau gewusst, hey, da hat Gott mir gezeigt, Markus, so nicht. Wieso recht ein Gott? Weil er eben den Simon lieb hat. Oder? Gott lässt es nicht zu, dass ich einfach dem Simon eins haue. Weil der Simon hat er genau gleich lieb. Jetzt bin ich in einer sehr schlechten Situation, aber ich darf zu Jesus gehen und darf sagen, Herr Jesus, ich habe wieder mal ein Zeichen gemacht. Mega Zeichen. Und ich weiss, ich habe wirklich deine Rache verdient. Aber du hast die Rache Gottes auf dich genommen. Und darum bitte ich dich, vergib mir. Und dann vergibt Jesus Christus und manchmal muss man nachher noch etwas in Ordnung machen. Da haben wir ein Bild von einem alten Kriegsruf. Und der da, der hat ganz viel Stein, seht ihr, der braucht einen Karren, der hat ganz viel Stein. Und da steht drauf, ich könnte es vielleicht nicht ganz lesen, Fehler von Peter, Fehler von Paul, Fehler von Heinrich, Fehler von Karl und so weiter. Und da, die Helsemesoldaten, die gehen fröhlich in Zukunft, oder? Findet, wow, fest, oder? Und der dahinter findet einen mega Krampf. Wenn du Fehler nachdrehst, selbst wenn du einen Karren brauchst, du kommst nicht für sie. Löse die Handbremse. Vergib. Und vergeben tut man, indem man die Rache Gott überlässt, den Dampf ablässt, sich mit der Liebe Gottes erfüllen lässt und dann wieder liebt. Ich habe das mit einer durchexerziert, wo die hat ihren Mann verloren, der ist umgebracht worden. Die hat gewusst, wer der Mörder ist. Ihr Mann ist wirklich, also in ihrer Hand ist er gestorben. Und ich habe das mit ihr eins zu eins so durchgemacht. Und am Schluss hat sie mir gesagt, Markus, ich will dem Täter eine Bibel schenken. Und ich habe gesagt, ja, ist gut. Willst du selber gehen, soll ich sie bringen? Ja, bring du sie. Und ich habe dem Täter die Bibel gebracht und gesagt, ja, eben, ist von der und der. Und er sagt mir so wirklich arschkalt ins Gesicht, ja, das habe ich schon richtig gemacht. Das ist eine böse Frau. Da bin ich zu ihr zurückgegangen und gesagt, du, er hat sie nicht genommen, tut mir leid. Aber sie hat vergeben. Sie hat das Gott abgegeben, die Rache, hat sich mit der Liebe Gottes erfüllen lassen. Und erst wenn du vergisst, wirst du die Person, den Täter, los. Schau mal, solange du nicht vergisst, tust du dich an den Täter geistlich binden, weil du willst ihm selber die Fresse einschlagen, oder? Dann musst du ihn ja heben, oder? Und solange du das machst, solange du dich selber erreichen willst, lebst du mit dem Ereignis. Der Aristoteles hat einmal ein krasses Bild gebraucht. Er hat gesagt, Piraten haben eine ganz brutale Foltermethode gehabt. Die haben Gefangene an Leichen gebunden. Und dann sind die bei lebendigem Leibe verwest. Und das passiert mit deinem Geist, wenn du den Täter festhalten tust. Du tust dich an etwas festhalten, das verwesig ist. Und das wird deine Seele verfressen. Du musst loslassen. Und du darfst loslassen, weil Gott wird dich rächen. Und sobald du das abgegeben hast an Gott, wirst du realisieren, dass du frei wirst und du wirst irgendwann sogar können den Täter lieben. Wir kommen zu der nächsten Handbremse. Löse die Handbremse, zwei Herren dienen. Ich darf euch informieren, dass es zwei Sorten von Zweifel gibt. Das habe ich lange Zeit nicht gewusst als Christ. Aber es gibt zwei Formen von Zweifel. Es gibt eine harmlose Form von Zweifel. Die hat Abraham und Sarah gehabt. Wo nämlich Gott dem Abraham und der Sarah gesagt hat, ihr werdet, Sarah gesagt hat, du wirst einen Sohn gebären. Und die war 90, oder? Also alle, die etwas verstehen von dieser Sache, wissen, die könnte schwierig werden. Hat Sarah auch gefunden und Sarah hat angefangen zu lachen. Die hat gefunden, es hätte aber auch dich da. Dann, zuerst hat es am Abraham gesagt, genau. Der Abraham hat genau das Gleiche gemacht, oder? Beide haben gelacht, die haben sich nicht vorstellen können. Das ist Zweifel, wenn wir etwas nicht vorstellen können, dass es Gott tun kann. Ist nicht so schön. Also, wo zum Beispiel der Petrus aus dem Schiff gestiegen ist und auf der Welle gelaufen ist, oder, da hat er sich irgendwann plötzlich nicht mehr vorstellen können, dass das, was er macht, eigentlich möglich ist. Und dann hat er angefangen zu sinken. Darum ist es nicht ganz so lustig, oder? Aber es ist in dem Sinn harmlos, weil Jesus Christus ihn nachher gehabt hat. Du darfst sicher sein, der Jesus lässt dich nicht einfach fallen. Aber es gibt eine Form von Zweifel, die ist tödlich. Das ist der Zweifel, wo der Judas Iskariot, der spätere Verräter von Jesus Christus, hatte. Das ist eine Form von Zweifel, wo in Jakobusbrief beschrieben wird. Er bitte aber im Glauben ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger, wankelmütiger Mann, Frau vielleicht auch, unbeständig in allen seinen Wegen. Jetzt, wörtlich heisst das von geteilter Seele. Der Elia hat einmal am Volk gesagt, hey Leute, ihr seid von geteilter Seele. Das war auf dem Berg Karmel. Da hat er zu ihnen gesagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Jetzt, hinken geht so. Zweifel in einem ernsten Sinn bedeutet, ich stehe nicht mit dem ganzen Gewicht aufs Fundament von Jesus, sondern ich habe noch einen Plan B. Oder ich habe noch ein Leben B. Oder ich habe noch einen Herr B. Und der Judas Iskariot hat noch einen zweiten Herr gehabt. Hey, der ist von Jesus Christus rekrutiert worden. Der hat Zeichen und Wunder da. Der ist bereit, sich in Lebensgefahr begeben mit Jesus Christus. Aber er hat noch einen anderen Herr gehabt. Er hat nämlich Kasse gehabt. Das habe ich da nicht drin. Eine Kasse gehabt. Und im Johannes 12, glaube Vers 6 steht, er hat für sich selber aus dieser Kasse genommen. Und irgendwann hat er den Eindruck gehabt, es geht nicht mehr. Nämlich dann, wo eine Frau ein Salböl genommen hat, im Wert von einem Jahreslohn, und Jesus einfach über die Füße geleert hat. Da hat es am Judas Iskariot einfach den Nucki rausgehauen. Der zweite Herr ist zum Tragen gekommen, oder? Und er denkt, ich muss am Herr Jesus eine Lektion erteilen. Und dabei hat er noch Geld machen. Dann ist der Herr Jesus Christus angeklagt worden. Der Judas hat ihn verraten. Und als er gesehen hat, dass der Jesus Christus hingerichtet wird, hat er gemerkt, das hätte er ja gar nicht wollen. Er hat zwei Herren gedient. Hey, kommt nicht gut. Glaub mir, kommt nicht gut. Du wirst im Glauben nichts erleben. Du wirst nichts bekommen. Weil Gott gibt nur denen, beschenkt nur die, die mit beiden Beinen auf ihn setzen. Die alles von ihrem Lebensspiel aufs Feld Gott setzen. Nur die werden von Gott beschenkt. Wer das Gefühl hat, er müsse auch noch auf die andere Seite noch etwas legen, auf zwei Dinge vertrauen, dann wird merken, das geht nicht auf. Es ist ja klar, oder? Sobald es da auf der Seite Gott irgendeine kleine Schwierigkeit gibt, machst du so, oder? Wenn es da eine Schwierigkeit gibt, dann machst du so. Im Prinzip bist du gar nirgends. Wisst ihr, wo der Daniel in die Löwengrube abgeladen worden ist? Da hat er nur auf Gott gesetzt. Und dann hat Gott ihn gerettet. Und das schenkt er dir. Setz nur beide Beine auf Gott. Wir kommen zu der nächsten Handbremse. Löse die Handbremse der Feigheit. Oh. Könnte irgendjemand feig sein? Naja. Es gibt ein beunruhigendes Wort in der Bibel, das mich seit lang mega beunruhigt hat. Wer sich öffentlich zu mir bekennt, für den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel eintreten, sagt Jesus. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, für den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht eintreten. Du sagst aber, Jesus, ja, ich kann schon denken, das ist schon ein bisschen barmherziger. Also meine, ich bin Mensch. Du bist Gott. Eigentlich sollst du auch für mich eintreten, wenn ich versage. Wieso ist denn das Jesus so wichtig? Wir haben nochmal so ein Wort, das uns ein bisschen mehr Aufschluss gibt. Am Anfang mehr Fragen, aber jetzt kommt er. Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Also es braucht zwei Dinge, um gerettet zu werden. Das gehört ja vielleicht das erste Mal, oder? Bis jetzt haben immer gemeint, das Herz, oder? Es braucht zwei Dinge. Es braucht das Maul und es braucht das Herz. Wieso das? Jetzt brauche ich wieder einen Freiwilligen. Oh, ja, hoffentlich kommt jemand gut, he? Simon, ich nehme ihn nicht mehr. Nein, er ist super gemacht. Wer kommt? Ja, oh, der Andi, okay. Nein. Okay, Andi, du bist Christ, so relativ neu Christ. Ich bin ein Ungläubiger. Und du hast in deinem Herz, oder da, oder in deinem Herzen, hast du dich entschieden, du glaubst. Aber das mit dem Mund, das ist noch ein bisschen Mühe, oder? Also, du glaubst, oder? Aber... Also, ist nichts abgesprochen oder so, oder? Also, habe ich auch nicht bestimmt, das sind Zeugen. Mit dem Mund hast du Mühe, oder? Jetzt, ich bin der ungläubige Freund, oder? Und ich komme, hey! Andi, ja, ich bin so weg! Du komm, hey, gehen wir heute Abend ein bisschen saufen. Hä? Hey, machst du mit? Hey, was ist mit dir los?
Ja, weißt du. Ja, ich könnte ja noch anders machen.
Hä? Hä? Das ist eine Komischigkeit. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Okay, ja, also, stimmt ja was? Also, ist, Okay, ja. Okay, sonst ist es anders mal, gell? Tschüss, gell? Hey, komm her! Oder, merci vielmals. Könnt ihr Applaus geben? Also, was ist passiert? Der Andi glaubt, aber das hat er im Herzen gemacht. Der Ungläubige, der kann ja nicht ins Herz hineinschauen. Oder? Für den Ungläubigen ist der Andi immer noch der Andi. Wie ich ihn kenne. Und der Andi hat für mich eine Rolle. Lebt in einer Rolle. Und die Rolle war, das ist mein Saufkumpan. Oder? Wir zwei gehen ab, oder? Und ja. Dann haben wir zwar eine dumme Birne, aber spielt keine Rolle, oder? Miteinander. Ja. Und jetzt wird der Andi rausgefallen, oder? Sein Herz sagt, eigentlich bin ich ein Christ, oder? Und jetzt müsste er seine Lebensrolle neu definieren. Oder? Und das braucht Mut. Aber ich kann euch sagen, ihr müsst keine Angst haben. Ist der Ruf ruiniert, lebt sich's ungeniert. So, am Anfang ist es manchmal wirklich schwierig, so zu Jesus zu stehen. Und zu sagen, weißt du, bei mir ist eine Veränderung passiert. Und jetzt ist das quasi ein Coming Out. Und ich sage meinen Kollegen, hey, es ist anders und ich werde weiterhin nur ein Kollege sein, aber bei gewissen Sachen mache ich nicht mehr so mit, weil ich das nicht mehr will. Dann merkt man, okay, der lebt als Christ. Und wenn du das machst, wird Jesus zu dir stehen. Das ist der Missionsbefehl. Dann wird Jesus zu dir stehen, dann ist er mit dir. Und dann kannst du mit seiner Kraft rechnen. Und du definierst deine Lebensrolle neu. Das ist unbedingt, das musst du machen, wenn du willst als Christ leben. Dass du deine Lebensrolle neu definierst. Und wie gesagt, wenn du sie dann mal definiert hast, wird dir die Definition sogar helfen. Es kostet dich wahrscheinlich dein Ich, oder? So ein bisschen Stolz und so. Vielleicht verlierst du den einen oder anderen Freund. Aber die Bibel zeigt uns, du wirst noch viel mehr Freunde gewinnen. Du wirst viel mehr gewinnen, als du wirst verlieren. Und der Teufel sagt dir, weiss ich, was alles wird passieren. Und nicht ein Viertel davon wird passieren. An schlechtem. Aber an gutem. Sehr, sehr, sehr viel. Jetzt kommt, stell dir vor, die Mutter der Katastrophen für geistliche Christen. Jetzt kommt der Höhepunkt. Oder vielleicht sagt jetzt der eine oder andere von euch, oh Gott sei Dank, das ist auch abgehört. Nicht so schlimm, Skala von 1 bis 10. So kommt so 5, 10, ja, 3, wie auch immer, oder was immer der gut und schlecht ist. Das, was jetzt aber kommt, vor dem ist kein geistlicher Christ gefeit. Das ist die Mutter der Katastrophen. Löse die Handbremse Neid auf geistlichen Segen. Ich kann euch sagen, das ist viel tougher, als du nur ahnst, dass es ist. Was ist die erste Sünde nach dem Paradies? Der Kain hat den Abel umgebracht. Warum? Er war neidisch. Hey, aber der Kain war nicht einfach irgendjemand. Der Kain ist auf die Idee gekommen, Gott ein Opfer zu bringen. Der Kain, oder? Und Abraham hat gedacht, oh, das ist auch gar nicht so eine schlechte Idee. Hat auch ein Opfer gebracht. Und Gott hat dem Abel sein Opfer angenommen, wie das auch immer wahrgenommen worden ist. Und am Kain sei es nicht. Der Kain hat aus geistlicher Motivation etwas Geistliches da. Und dann ist der Neid aufgekommen auf den geistlichen Segen, auf den Abel. Und der Kain hat den Abel umgebracht. Das ist die erste Sünde von dieser Weltgeschichte, wo wir jetzt drin sind. Weil das Paradies ist ja nicht Weltgeschichte, oder? Das war vorne. Die erste Sünde von der Weltgeschichte. Die grösste Sünde im Neuen Testament ist von den Pharisäern. Was haben die Pharisäer gemacht? Pharisäer, das haben wir heute Morgen in der Andacht gehört, Pharisäer sind geistlich motivierte Leute gewesen. Auch wenn sie im Neuen Testament immer wieder mal mega schlecht wegkommen, weißt du, Jesus hat das noch gern gemacht, oder? Du musst nur mal das Gleichnis vom barmherzigen Samariter lesen. Jesus hat die Frommen noch gerne ein bisschen dran genommen. Und die Pharisäer sind eigentlich Jesus am nächsten gewesen. Geistlich motivierte Leute. Was ist aber mit denen passiert? Wo sie Jesus und Pilatus gebracht haben, steht, als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll? Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Und jetzt kommt der Satz. Ein dramatischer Satz. Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Pharisäer haben Jesus Christus aus Neid auf geistliche Segen überliefert. Ich muss euch sagen, ich bin nicht gefeit von Neid auf geistliche Segen. Das ist eine brutale Sache. Und gegen die müssen wir wirklich angehen. Neid auf geistliche Segen ist etwas Krankes. Erstens einmal, niemand neidet gern. Niemand. Oder flieht die Unzucht, kann man irgendwo durch noch verstehen, oder? Weil am Anfang hat man das Gefühl, wow, das ist geil. Und nachher merkt man, das ist ein Seil. Aber Neid. Niemand neidet gern. Das ist kein schönes Gefühl. Wieso machen wir es denn? Neid ist so blöd, weil der Kain hat gar nicht beachtet, dass Gott zu ihm redet. In dieser Geschichte von Kain und Abel redet Gott nur zum Kain. Das hast du schon gemerkt. Er nimmt zwar das Opfer vom Abel an, aber er redet nur zum Kain. Der Kain hat nicht realisiert, dass Gott ihn ehrt, indem er zum Kain redet. Per du. Das habe ich nicht geschnallt. Was für eine Ehre das ist. Und das Zweite, mega dumme, der Kain hätte vom Abel lernen können. Der Kain hätte nämlich zum Abel herangehen und können sagen, du Abel, Abel oder voll, ja. Abel, Abel, ja, was ist? Wieso funktioniert das bei dir? Keine Ahnung. Okay, komm, wir reden mal drüber. Also, was machst du anders? Okay, du hast ein Lamm und ich habe Gemüse. Das ist, glaube ich, nicht vegetarisch zu tun. Nein. Da hätten sie darüber geredet und wenn wir ehrlich sind, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir bis zum heutigen Tag nicht ganz genau, warum das am Abel sein Opfer angenommen worden ist. Und am Kain sei es nicht. Wir können es annehmen, aber wir wissen es nicht ganz genau. Weil die zwei nicht miteinander geredet haben. Was, wenn du auf jemanden neidisch bist, kannst du sicher sein, dass Gott dich durch diese Person beschenken will. Und dann lohnt es sich, zu dieser Person anzugehen. Ich weiss, es ist brutal hart, oder? Der Stolz innen dran, der rebelliert, oder? Ich verschieße dich auch jemanden, oder? Oder wenn jemand so erzählt, was er alles erlebt hat, oder? Du bist immer kleiner, oder? Dann denkst du, meine Güte, das kann ja gar nicht sein. Wenn wir ganz genau mit anschauen, würdest du merken, dass es gar nicht stimmt. Statt dass man angeht und sagt, hey, wow, das ist super cool, was du erlebt hast. Wie ist das gegangen? Und der andere, ich weiß eigentlich nicht wirklich. Und dann kannst du über das reden und du findest tiefe geistliche Erkenntnisse. Nachher ist der beschenkt, der dir Antwort gegeben hat, weil er nämlich nachher mehr weiss, wieso er was gemacht hat. Und du bist beschenkt, weil du dann weisst, wie du auch zu dem geistlichen Segen kommst. Du denkst vielleicht, ja, ich weiss nicht, ob es wirklich so ist. Aber wenn man jetzt da liest, der abrahamitische Segen, sagt Gott zum Abraham, und ich will dich segnen, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das heisst, Gott segnet Menschen, damit andere Menschen wieder gesegnet werden. Immer. Gott hat den Abel gesegnet, damit er kein gesegnet wird. Und wenn du dann wegen Neid, nur wegen Stolz abblockst, dann gut nach dem 6. Kommt nicht gut. Dann tust du genau das sagen, was Gott dir hat schenken wollte, machst du die Türen zu. Das war auch beim David so gewesen. Und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt und dass er sein Königtum um seines Volkes Israel willen erhöht hatte. Aha. Gott hat David erhöht um des Volkes Israel willen. Er hat das Volk Israel willen segnen und hat das einfach durch David gemacht. Jetzt ist einfach die Frage, man kann das natürlich auch ein bisschen, muss ich mal schnell einen Schluck nehmen. Man kann das natürlich auch ein bisschen verschieden leben, wenn man gesegnet ist, oder? Muss man ganz ehrlich sagen, oder? Ihr kennt das, oder? Dass Leute das gerne übertreiben, oder? Wow, hey, da hat Gott mich gerockt und dann hat es gefetzt. Und der andere denkt, oh meine Güte, oder? Wie neidisch, oder? Denkt, okay. Das wühlt so ein bisschen, kennst du das, oder? Das wühlt so ein bisschen, oder? Denkst du, bist du möglichst schnell vergessen, oder? Jetzt, in der Bethel Church in den USA, habe ich etwas kennengelernt, das werde ich euch jetzt zeigen. Wo wirklich, sind das einfach awesome, sagen die Kalifornier. Also, die haben das so gemacht. Da ist also jemand vorgegangen und hat gesagt, also ich tue jetzt einfach gerade einen Segen erzählen, oder? Okay, ich erzähle. Eva und ich, oder meine Frau und ich, wir haben ein Sabbatical machen in den USA. Wir haben das zuerst wollen über Tales mehr machen. Muss man vielleicht nicht ganz alles immer übersetzen, gell? Und haben einfach gedacht, weißt du, so ein Praktikum in den USA, um Englisch zu lernen, oder? Da könnte meine Frau dort das Praktikum als Sozialarbeiterin machen. Wäre doch einfach genial. Da könnte man mal von dieser Internationalität, wo man manchmal auch darunter leidet, könnte man mal so richtig profitieren. Danach sind wir zum Hauptquartier gegangen, haben das gesagt. Das Hauptquartier, der Kommissar Burger, hat gesagt, ja, das fände ich eine gute Idee. Eigentlich müsste das jeder Offizier mal machen. Aber ich gefunden, ja. Und danach hat er Kontakt aufgenommen mit der Helsmann in Los Angeles. Und es hat wunderschön ausgesehen, oder? Weißt du, ich habe einfach gedacht, ich gehe dann in den Brocken arbeiten, das ist echt viel Vergleich. Hauptsächlich meine Frau kann in ein Sozialpraktikum machen und ich lehre Englisch. Und danach hat Los Angeles gesagt, jawohl, Brunnen können kommen, wir würden ihnen ein Haus zur Verfügung stellen und zwei Autos. Oh, wow. Und dann auch finanziell hat das Ganze sehr gut und machbar ausgesehen. Unsere zwei jüngeren Kinder, die dann mitkommen, oder? Die würden in die Spezialschule geschickt werden, weil dort, ja, in Los Angeles ist es noch ein bisschen schwierig wegen der Schule. Alles super ausgesehen. Alle haben ja gesagt, nur in London gibt es einen Mann, der zuständig ist für Amerika. Und der hat gesagt, nein, Brunnen, es müsste für 3 Jahre gehen, das steht in der Regel. Und dann ist mir jetzt angerufen worden, man hat uns gesagt, Markus, ich müsse 3 Jahre gehen. Und dann müssen wir sagen, das kann ich nicht, oder? Unsere zwei jüngeren Kinder sind beide noch in der Ausbildung, ist einfach nicht möglich. Das in dem Fall geht es nicht. Wusch, und die Tür ist zu gewesen. Jetzt hast du etwas im Herz, oder wusch, gemacht. Und dann ist der Personalchef gekommen und hat gesagt, weißt du, Markus, aber wir haben schon einen Job für dich. Er hat gesagt, ja, das glaube ich dir schon. Aber ich habe eigentlich im Herz, dass wir in die USA gehen. Ich glaube, ich habe das von Gott. Und dann Dave und ich miteinander geredet und gesagt, okay, wir machen einfach ein Sabbatical und wir machen es gleich. Und haben das alles ausgerechnet und so und gemerkt, das könnte noch möglich werden. Haben wieder geredet, es ist uns erlaubt worden, finanziell hat es alles ein bisschen anders ausgesehen. Und dann ist aber darum gegangen, wo kommst du in die USA rein, oder? Wenn du willst ein Jahr oder mal fast ein Jahr in die USA gehen, musst du irgendwie etwas machen. Und ein Freund von mir hat schon länger gesagt, geh doch in die Bethel Church. Hat die gar nicht gekannt. Dann habe ich da Bethel Church angeschaut in Reading und gefunden, ja, das klingt noch speziell, das klingt noch interessant. Ich habe ihnen geschrieben, ich würde mich da für ihre Schule, Erstjahrstudium melden. Dann zurückgeschrieben, jawohl, ich könnte mich dann applyen, also bewerben, oder? Und dann habe ich mich beworben, das war alles auf Englisch gewesen. Und solange ich Englisch können schreiben konnte, war das okay gewesen. Dann haben sie mich angenommen und haben gesagt, jetzt bist du angenommen. Jetzt nur noch ein Telefoninterview ist noch notwendig, von 1/2 Stunde. Und ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht beworben. Und ich dachte, okay, gut, jetzt bist du so weit gegangen, machst weiter, oder? Sofort ein Appointment gemacht, oder? Da gibt es eine Zeitverschiebung. Also irgendwie zur Nacht, 10:30, glaube ich. Und 10:30 war es, glaube ich, gewusst jetzt, oder? Und da habe ich wirklich Gott um ein Pfingstwunder gebeten. Da habe ich zu Gott, zu mir Jesus gesagt, du hast ja das auch Pfingsten gemacht. Bitte schenke mir, ich muss 1/2 Stunde Englisch reden. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und dann ist das Telefon gekommen, ich habe abgenommen, oder? Noch mit dem Telefon, oder? Und ich habe mit dieser Person 1/2 Stunde geredet. Und irgendwann habe ich gesagt, es tut mir leid, im Englisch und so. Und die Person hat gesagt, ja, es ist alles in Ordnung, ja. Nein, es ist gut und so. Und ich bin angenommen worden. Dann sind wir in die USA gegangen. Und ich habe ein super Jahr erlebt. Es war einfach ein Traum. Es war Wandeln wie im eigenen Traum. Und das Studium war mega toll. Ich habe mega viel mit Gott erlebt. Gott hat sich mir auf ein neues Jahr offenbart als der Vater, als der gute Vater im Himmel. Und irgendwann habe ich dann dort Zeugnis gegeben und habe gesagt, schaut, eigentlich habe ich gedacht, ich gehe in die USA irgendwo in die Brocke Lumpen verlesen. Und jetzt, was hat Gott daraus gemacht? Hey, Gott führt! Wer will von Gott geführt werden? Yes! Jetzt, eine zweite Führung. Ist ein bisschen weiter, ist ein bisschen früher gewesen. Da hat uns Gott in die Helsemee geführt. Die Helsemee ist für mich dann, das sind komische Leute mit einer komischen Uniform gewesen. Aber Gott hat wirklich einen Wunsch in mein Herz gelegt, dass ich eine Helsemee-Uniform anziehe. Stell dir das mal vor. Ich habe eigentlich immer Jeans an, normalerweise. Es kommt ein bisschen aus einer Revolution raus, weil mein Vater ist Modedesigner und ich wollte ja nicht in seinen Lebensstil hineingehen und darum habe ich mich ein bisschen da, ja, also ich hoffe, ich kann das schon langsam ein bisschen bewundern und so. Und dann hat Gott uns wirklich in die Helsemee geführt und wo wir dann in die Helsemee gegangen sind, hat uns jemand prophezeit, ihr habt einen dornigen Weg. Und jemand anderes hat prophezeit, ihr habt einen gebahnten Weg. Und beides stimmt. Wer will sich von Gott führen lassen? Oh, ungefähr gleich viel. Wow, gratulieren. Das paar haben wahrscheinlich gedacht, okay, das hat vielleicht zwei Medaillen. Okay, jetzt, das ist das Sagen. Was ich jetzt mache, oder, jetzt tue ich nicht sagen, hey, weißt du, ich habe es erlebt und so, oder? Sondern jetzt tue ich das freisetzen. Also, die das erleben wollen, sollen aufstehen. Also in den USA, da sind die Leute, die sind aufgestanden, jawohl, yes, I want it! Und dann der, der es erlebt hat, hat gesagt, take it! Okay. Also, ich tue jetzt das freisetzen. Herr Jesus Christus, ich sage dir, danke, dass ich das freisetze, dass du leiten und führen tust, dass du uns in eine gute Zukunft hineinführen tust, dass du einen guten Plan hast für uns. Und der gute Plan, den du für mich gehabt hast, auch gerade was die USA betrifft, auch was die Helsemee betrifft, der gute Plan, den tue ich jetzt freisetze, all denen, die das aufnehmen wollen, dass sie dürfen mit dieser Gewissheit in die Zukunft hineingehen, du wirst sie leiten und führen. Ich segne sie mit dem Segen, den du mir geschenkt hast. Amen. Und wie fühlt ihr euch? Ist doch schön, ist irgendjemand neidisch auf mich? Nicht, oder? Jetzt haben die sie auch bekommen. Glaub's. Ich darf wieder absitzen. Ich möchte natürlich euch auch da noch, das ist wirklich, das ist jetzt der Schluss. Ich glaube, der Thomas schaut schon langsam auf die Uhr. Das ist ein Bild, das schon seit Jahrzehnten in meinem Büro hängt. Das, der Teil vom Bild haben wir schon gehabt. Jetzt kommt noch der Teil vom Bild, dass der Kritiker, das ist das Fernrohr des Teufels. Viele, die neiden, machen das mit Kritik kommt. Und sagen, ja, aber. Und dann kommt Kritik. Aber in Wirklichkeit sind sie neidisch. Und du weißt jetzt, wie du dagegen kannst ankämpfen. Jetzt haben wir also 4 Handbremsen. Wir haben Unversöhnlichkeit, Unvergebung. Wir haben 2 Herren dienen. Das ist schnell gekommen. Wir haben Feigheit. Und wir haben Neid auf geistliche Sagen. Oder das ist, Unversöhnlichkeit ist da unten, nicht auf geistliche Sagen ist da oben. Jetzt machen wir so eine Lobpreiszeit, mal so ein bisschen weiter. Und jetzt geht es wirklich darum, in aller Freiheit, Knörz zu lösen. Aber, weißt du, das sind jetzt einfach 4 Knörz gewesen, oder? Und es gibt natürlich noch viel mehr. Sie kommen jetzt nicht gerade in den Sinn, aber es gibt sicher noch viel mehr. Und vielleicht hast du einfach eine ganz persönliche Knörz, vielleicht auch ganz konkrete Situationen, wo du einfach denkst, hey, ich würde es noch so gerne lösen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt haben wir nachher Lobpreis. Und in dieser Zeit tun sich die Seelsorgeteams, ihr könnt vielleicht schon gerade mal aufstehen, damit man sieht, wo die sind, ihr könnt dafür kommen, ihr könnt dort hinten sein, einfach so ein bisschen verteilen. Und jetzt machen wir einfach so eine heilige, freie Zeit, wo man kann Gott loben, wo man kann zu einem Seelsorgeteam gehen, kann sagen, du, ich habe da etwas, ich will das gerne aber reinigen, bevor ich von da gehe. Ich will dir einfach Mut machen. Bitte, löse dich Knoten. Oder wenn du vielleicht eine Entscheidung gefällt hast, vielleicht gerade jetzt, und du merkst, hey, ja, da entscheide ich mich. Oder da vergib ich jetzt. Das mache ich jetzt fest, das nagel ich jetzt. Dann geh doch zu einem Seelsorgeteam und sag, hey, ich will das einfach festmachen. Wenn die schon alle besetzt sind, darfst du auch einfach zu jemand anderem gehen und sagen, du, könntest du für mich beten, es geht um das und das. Im Jakobusbrief steht so ganz frei, nun bekennet einander eure Sünden. Ich sage, hey, wir sind alles Menschen. Damit ihr könnt heilig erfahren.